Donald Trump ist zurück an der Macht. In der Rotunde des Kapitols in Washington ist er gestern vereidigt worden als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. In seiner Antrittsrede hat Trump den Amerikanern ein goldenes Zeitalter versprochen und vieles mehr. Amerikas Niedergang ist vorbei, so US-Präsident Trump gestern bei seiner Rede zur Amtsübernahme. Was bedeutet seine erneute Präsidentschaft für Deutschland, für Europa? Dazu jetzt am Bayern 2 Telefon Sigmar Gabriel, früherer SPD-Chef mit jeder Menge Regierungserfahrung. Unter anderem war er Außenminister und Vizekanzler im dritten Kabinett Merkel. Heute ist Sigmar Gabriel Vorsitzender der sogenannten Atlantikbrücke, einer überparteilichen und gemeinnützigen Organisation, die den Austausch zwischen den USA und Deutschland fördert und stärkt. Schönen guten Morgen, Herr Gabriel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Wie haben Sie denn die Antrittsrede von Donald Trump gestern wahrgenommen?
Na, mit einigermaßen mit wachsender Erschütterung eigentlich, weil ich mir kaum vorstellen konnte, dass er seine hinter ihm sitzenden Vorgänger, einschließlich ja auch eines republikanischen Ex-Präsidenten, wirklich im Grunde mit der Rede auch niedergemacht hat. Es war überhaupt gar ein bisschen Größe dabei, die man ja auch zeigen kann, wenn man gewonnen hat, dass man dann mit denen, die vor allem war, nicht so umgeht, als hätten die Amerika nur in den Niedergang geführt, was ja auch nicht stimmt. Und ich meine, dass so ein Saal aufsteht und applaudiert, wenn ein Präsident sagt, ich werde den Notstand ausrufen an der Grenze und werde dann Truppen dahin schicken zur Sicherung der Grenze, das hätte ich mir sozusagen auch nicht so einfach vorstellen können, aber so ist die Stimmung. Und was immer wir denken über Amerika, Amerika hat gewählt, er hat eine Mehrheit, die ist immerhin bei knapp 50%. Es ist auch nicht so, dass alle Amerikaner ihn gewählt haben. Es gibt auch keine überwältigende Mehrheit, aber er hat eine Mehrheit. Und daran werden wir nichts ändern können, sondern wir werden damit umgehen müssen. Das ist die eigentliche Aufgabe.
Dass Trump in seiner Rede Europa kein einziges Mal direkt angesprochen hat, ist das für Sie ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Nein, das ist auch nichts Neues, denn Europa spielt durch eigenes Verschulden, muss ich jetzt mal sagen, in der Welt eine zunehmend geringere Rolle und für ihn sowieso. Wir sind ein seltsames Gebilde aus seiner Sicht. Bei uns hat das kleinste Land genauso viel Stimmen wie das größte. Das findet er verrückt. Europa existiert überhaupt nur deshalb, weil die Kleinen keine Angst vor den Großen haben müssen. Aber das findet er verrückt. Und er hat auch in der ersten Amtszeit schon versucht, Europa zu spalten. Das wird er weitermachen. Aber die Europäer sind auch selber schuld. Ich meine, wir haben einen Europa, das immer mehr unter den Druck der Zentrifugalkräfte gerät. Und wir haben kein politisches Zentrum. Und das liegt unter anderem an uns Deutschen. Wir haben ganz früh keinerlei Antworten an Frankreich gegeben und Macrons wirklich zum Teil sehr gute Vorschläge, wie man Europa stärkt. Wir haben das Verhältnis zu Polen sich rapide verschlechtern lassen. Also wir sind mitschuld daran, dass es kein politisches Zentrum gibt in Europa, um Europa zusammenzuhalten. Und das ist jetzt das Wichtigste. Denn wenn jeder einzeln nach Washington fährt und versucht, da irgendwie das Beste für sich rauszuholen, dann haben diejenigen, die Europa spalten wollen, schon gewonnen. Nur wenn wir eine gemeinsame Sprache sprechen, haben wir eine Chance.
Haben Sie denn Sorge, dass Trump versuchen könnte, bilaterale Deals mit einzelnen europäischen Staaten schließen zu wollen?
Ich habe keine Sorge, das ist ganz sicher so. Er wird das Verhältnis zu Europa bilateralisieren. Es wird nicht mehr um das Verhältnis unter Alliierten gehen, also die Vereinigten Staaten mit Europa, sondern es wird um den Versuch gehen, bilaterale Deals abzuschließen, vor allen Dingen mit Osteuropa, die ja in Verteidigungsfragen Westeuropa, auch Deutschland und Frankreich nicht besonders über den Weg trauen. Allerdings hat er die auch verunsichert mit seinen Aussagen zur NATO. So einfach ist es auch nicht, aber das wird er machen. Er wird versuchen, das Verhältnis zu Europa zu bilateralisieren und das macht Europa natürlich schwach.
Sie haben gerade schon die NATO angesprochen, Herr Gabriel. Trump hat gestern gesagt, unsere Regierung hat für die Verteidigung fremder Grenzen jede Menge ausgegeben und ihre eigenen vergessen. Dass er nicht viel von der NATO hält, das wissen wir. Was glauben Sie, wie geht's jetzt weiter mit der NATO, mit der europäischen Sicherheit?
Na, er wird nicht austreten, das kann er nicht, weil dafür hat er keine Mehrheit, auch nicht in der Republikanischen Partei. Ein amerikanischer Präsident braucht für die Veränderung von internationalen Verträgen eine Zweidrittelmehrheit im Senat, die hat er nicht. Aber es reicht ja schon, dass er die NATO in Frage stellt oder er könnte die Budgets kürzen. Jedes Infragestellen der NATO lockt in Moskau bei Herrn Putin zu so der Idee, na, wir testen die mal. Das Gefährliche an der NATO ist ja nicht, wie viel Panzer oder Flugzeuge haben wir oder wie viele Soldaten, sondern die Einigkeit. Das ist sozusagen das, was die NATO stark macht. Und darauf haben auch die Finnen und die Schweden gesetzt, dass sie jetzt der NATO beigetreten sind. Wenn das wichtigste NATO-Land daran Zweifel sät, an dieser Einigkeit, dann wirkt das wie eine Einladung an unseren potenziellen Gegner. Und deswegen muss Europa dringend mehr tun, um sozusagen sich auch eigenständig verteidigen zu können. Aber das wird lange dauern. Das geht nicht von heute auf morgen.
In Sachen Ukraine, da hatte Trump ja ursprünglich mal angekündigt, innerhalb von 24 Stunden wird dieser Krieg vorbei sein. Da ist er inzwischen zurückgerudert. In der Antrittsrede hat die Ukraine dann gar keine Rolle gespielt. Was glauben Sie, wie wird er da weitermachen?
Naja, er hat ja Gott sei Dank zurückgerudert. Wahrscheinlich hat er auch die Idee gehabt, man könne in der Ukraine einen Waffenstillstand schaffen. Land gegen Frieden, das denken ja auch viele Deutsche. In Wahrheit geht es dort um Sicherheit gegen Frieden. Der Präsident und die Ukrainer wollen wissen, wenn wir den Waffenstillstand machen, wer schützt uns eigentlich davor, dass Russland in 2-3 Jahren, wenn die ihre Armee wieder aufgebaut haben, uns erneut angreift. Deswegen will die Ukraine in die NATO. Praktisch alle Länder, die früher mal für einen NATO-Beitritt der Ukraine waren, sind aber jetzt dagegen. Auch insbesondere die USA, weil sie Sorge haben, dass, wenn der Konflikt nochmal auftritt, man dann direkt im Krieg mit Russland ist. Also geht es jetzt um die Frage, welche intelligente Lösung finden wir eigentlich, der Ukraine Sicherheit zu geben, und das muss mehr sein als Versprechen. Versprechen hatten die schon genug. Und am Ende läuft das nach meiner Einschätzung darauf hinaus, dass Europa auch militärische Verbände in der Ukraine aufstellen muss, um sozusagen zu zeigen und zu dokumentieren, wir werden euch im Falle eines erneuten Angriffs schützen. Und wir miteinander in Europa eine Politik betreiben müssen, die leider wieder so ist, dass man sich nach dem Motto, wenn du den Krieg verhindern willst, dann musst du dich auf ihn vorbereiten. Das ist kein schönes Motto. Es hat im Kalten Krieg allerdings gut funktioniert. Und wir haben einen Aggressor in Europa, der offensichtlich die Lehre zieht. Man kann Grenzen mit Einsatz von Waffen und mit Gewalt wieder verändern, wie im 20. Jahrhundert. Und wenn wir das nicht stoppen, wenn das Schule macht in Moldawien, im Kaukasus, im westlichen Balkan und vielleicht auch irgendwann in einem NATO-Land, dann gnade unseren Kindern Gott.
Schauen wir noch kurz aufs Thema Wirtschaft bei Zöllen. Da ist ja auch ganz klar das Motto America First. Glauben Sie, die deutsche Wirtschaft ist darauf vorbereitet?
Na, darauf haben sich viele Unternehmen vorbereitet, indem sie versucht haben, ihre Geschäftsfelder in den USA, in China und in Europa ein bisschen abzugrenzen, dass niemand von Sanktionen betroffen sein kann. Viele haben auch in den USA investiert. Das ist zwar unangenehm für uns als Exportnation, das wird uns auch schaden, aber da finde ich, habe ich am wenigsten Sorge. Die Handelspolitik liegt ja auf der Ebene der Europäischen Union und Europa wird auch Angebote machen können, um das Handelsbilanzdefizit der USA kleiner werden zu lassen. Ich glaube, das ist nicht meine größte Sorge. Das heißt nicht, dass ich das unbedeutend finde, aber viel mehr macht mir Sorge die veränderte internationale Rolle der USA. Wissen Sie, das ist das Land, das mindestens die letzten 30, 35 Jahre die globale Ordnung sichergestellt hat. Die Amerikaner haben auch nicht immer alles richtig gemacht, siehe Irakkrieg oder früher Vietnamkrieg, aber sie haben sich verantwortlich gefühlt für die internationale Ordnung und für Stabilität in der Welt. Wie gesagt, nicht immer erfolgreich, aber ganz häufig eben doch erfolgreich. Und davon haben wir enorm profitiert. Diese Rolle hängt Donald Trump jetzt an den Nagel und entwickelt die USA zu einer Hegemonialkraft, zu einer Hegemonialmacht, die sagt, mich interessiert vor allen Dingen mein eigenes Land und mein Einflussbereich um mich herum. Der Panama-Kanal muss zurück in die USA. Der amerikanische Golf soll sozusagen, der mexikanische Golf soll jetzt amerikanischer Golf heißen. Wir gucken mal, wo wir noch was bekommen können, in Grönland oder in Kanada. Das ist eine Hegemonialmacht. Das ist was ganz anderes als eine globale Ordnungsmacht. Das ist vor allen Dingen was anderes, als wir bisher unter transatlantische Wertegemeinschaft verstanden haben. Das löst sich in Luft auf. Und wie wir darauf reagieren und wie wir trotzdem die Zusammenarbeit mit Amerika nicht aufgeben, das dürfen wir, glaube ich, nicht. Denn bei allem europäischen Selbstbewusstsein, erst sind wir weit davon entfernt, ein gemeinsames Europa wirklich zu bilden. Und das Zweite ist, vor allen Dingen in Verteidigungsfragen sind wir nach wie vor auf die USA angewiesen. Also wir sitzen in der Situation, dass wir jemanden haben, der eigentlich nicht mehr will, der aber immer noch gebraucht wird. Meine Hoffnung ist, dass es in den USA, auch in der Republikanischen Partei, immer noch genug Kräfte gibt, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und die wissen, dass im 21. Jahrhundert selbst die großen USA Bündnispartner brauchen.
Also, die USA.
Die gebraucht.
An der Stelle.
Im 21. brauchen sie beide.
An der Stelle müssen wir einen Punkt machen. Sigmar Gabriel, der Vorsitzende der Atlantikbrücke im Bayern 2 Interview zur Rolle der USA unter der Präsidentschaft von Donald Trump unter der zweiten. Danke für Ihre Zeit, Herr Gabriel.
Gerne. Tschüss.